Ich bin ein B-Leader.
I have a dream that one day...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
There is no freedom, but still there is hope.
And if after proclamation such outlaw shall be found.
Und wenn nach der Proklamation ein solcher Geächteter danach bewaffnet auf freiem Fuß angetroffen wird, oder wenn ein begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass er bewaffnet ist, so ist es jedem Untertan ihrer Majestät, ob Constable, Polizist oder nicht, und ohne für den Gebrauch irgendeiner tödlichen Waffe zur Rechenschaft gezogen zu werden, rechtmäßig gestattet, einen solchen Gesetzlosen, lebend oder tot, zu ergreifen. Im Jahr 1878, David, erklärt der Staat Victoria in Australien mit dem sogenannten Outlawry Act einen Mann als vogelfrei.
Aha.
Sein Name ist Ned Kelly. Outlaw Ned Kelly ist heute ein australischer Volksheld und wahrscheinlich der berühmteste Bushranger überhaupt. Und wie es dazu kommt, David, wie ein Outlaw so populär werden kann, das schauen wir uns in dieser Folge an.
Oh, fantastisch, Victor. Du hast wieder was völlig Neues aus den Annalen der Geschichte gekramt. Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört und vielleicht wird bei den Fragen mir noch ein bisschen was klar. Deswegen will ich euch zu viel verraten, aber legendär, Outlaw, wilder Westen, aber nicht im wilden Westen. Ich glaube, das klingt sehr, sehr spannend. So stelle ich mir das zumindest vor. Und wir gehen schön ans Ende des 19. Jahrhunderts. Sehr, sehr spannende Zeit, sehr, sehr spannender Kontinent. Ich bin sehr gespannt, wie man merkt. Und wir können gleich loslegen und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge His to Go, damit ihr auch wisst, wo ihr seid. Unser Podcast, wo wir wissenschaftlich Themen aufarbeiten, die manchmal düstere, manchmal lustige und immer sehr, sehr spannende Kapitel aus der Geschichte beinhalten. Und dieses Mal, Victor, trinken wir beide eine erfrischende Bionade,
ja,
entspannt zur Folge dazu. Und in die Folge können wir jetzt gleich einsteigen. Aber vorher muss ich mich noch drei Fragen stellen, Victor. Ich hoffe, ich kann mindestens eine richtig beantworten. Leg los.
Den Namen hast du ja schon mal gehört, sagst du. Dann sind wir alle gespannt. Bevor wir gleich zu den Fragen kommen, haben wir noch eine Sache, die wir euch unbedingt mitgeben wollten. Wir sind am Dienstagabend, dem 27.01. in Frankfurt zur Publikumspremiere des Films Das geheime Stockwerk. Und im Anschluss gibt es dann ein Gespräch zu erleben mit uns und unter anderem mit der Drehbuchautorin. Also kommt vorbei, noch gibt es Tickets. Welche Funktion hatte Australien zu Beginn der britischen Kolonialzeit insbesondere? War es für die Briten eine Forschungsstation für die Antarktis? War es eine Strafkolonie oder war es ein Industriestandort für Textilien?
Das müsste B, die Strafkolonie sein. Da wurden die Gefangenen hin verschifft. Davon habe ich zumindest schon mal gehört.
Aha, da bist du dir jetzt sehr sicher. Mal sehen, ob du da sehr sicher ins Fettnäpfchen trittst,
ja, okay,
oder richtig liegst. Zweite Frage. Welches Markenzeichen ist am stärksten mit Ned Kelly verbunden? Hat er eine Polizeiuniform getragen? Hat er eine selbstgefertigte Metallrüstung getragen? Oder hat er ein Säbel getragen?
Also jetzt kenne ich das Thema tatsächlich, weil darauf habe ich gewartet. Und würde auch hier stark auf die Metallrüstung denken, kann das sein um die Zeit, dass jemand eine Metallrüstung trägt? Ich sage ja.
Ja, schauen wir uns an. Letzte Frage. Wofür werden die Ned Kelly Awards, auch The Neddies, heutzutage auch The Neddies genannt, noch heute in Australien vergeben? Für landwirtschaftliche Innovation, für australische Kriminal- und True-Crime-Literatur oder für historische Museums- und Ausstellungsprojekte?
Okay, da bin ich mit meinem Latein am Ende. Da es ja ein Kriminalfall ist, tippe ich jetzt auf B, Kriminalliteratur. Ich habe keine Ahnung.
Wäre auf jeden Fall das Naheliegendste. Gut hingeleitet und natürlich noch offen, ob das auch die richtige Antwort ist. Wir werden uns also mit Edward Ned Kelly beschäftigen. Das ist eine der umstrittensten Figuren auch der australischen Geschichte und eigentlich bis heute ein Mythos. Es gibt auch etliche Serien und Filme inzwischen zu ihm. Also ist die Frage, ob er ein gewöhnlicher Verbrecher war oder eben doch ein edler Bushman, eine Art australischer Robin Hood.
Ja,
Und bei Ned Kelly wird es so sein, dass es mit den Fakten nicht ganz so leicht ist. Also da gibt es Dinge, die wir laut Papier zumindest nachweisen können, die zumindest gesagt worden sind, die er selbst gesagt hat. Aber ob das der Wahrheit entspricht, auch das ist immer fraglich. Und später wurde natürlich auch viel dazu gedichtet. Mhm. Und wir werden versuchen, da einen möglichst historischen Blick auf ihn zu werfen. Aber wir werden natürlich nicht alle Legenden aussparen.
Natürlich.
Und das macht ihn ja auch so faszinierend, ne? Diese Unschärfe zwischen Geschichte und Mythos. Dafür spricht zum Beispiel auch, dass bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im Jahr 2000, David, in Sydney, die Darsteller sogar Kostüme trugen, die an Ned Kelly und seine Gang erinnern sollen.
Die Kostüme, sagst du, das ist okay.
Mal
spricht
sehen.
Für den Volkshelden, okay.
Genau, mal sehen, was er da genau getragen hat. Und Ned Kelly war schon lange ein Thema, das sich viele gewünscht haben. Also namentlich waren das Stefan und Matthias, die sich das gewünscht haben. Vielleicht sind auch noch andere dabei. Ich habe nochmal nachgeschaut, das sind die beiden, die mir ins Auge gesprungen sind.
Schön.
Sind teilweise auch lange her, die Vorschläge. Also hoffentlich seid ihr noch dabei. Diese Geschichte ist für euch und natürlich auch für alle anderen. Steigen wir ein. Ned Kelly wurde 1855 in Beveridge, Victoria geboren, nördlich von Melbourne. Dort werden wir uns jetzt eigentlich auch die gesamte Zeit in der Geschichte situieren. Mhm. Zumindest dann, wenn es wirklich auch um Ned Kelly geht, der ja dort geboren wird. Er ist Sohn irischer Eltern und zwar aus der ländlichen Arbeiterklasse, wie eben zu der Zeit viele in Irland oder der zu der Zeit auch viele Iren eben angehören. Sein Vater John Kelly, genannt Red Kelly, der stammt auch aus Irland dementsprechend. Und er kann sich hier mit Gelegenheitsjobs erstmal über Wasser halten. Aber die Zeiten sind relativ hart und Red Kelly ist als junger Mann alles andere als damit einverstanden, dass er und die Katholiken im Vereinigten Königreich Großbritannien und Irland nicht dieselben Rechte haben. Mhm. Dafür steht er ein. Ein ganz großer irischer Freiheitskämpfer wird er aber nicht mehr werden, denn er stiehlt zwei Schweine, David, wird schuldig gesprochen und verlässt dann die Insel mit einem Schiff.
Aber nicht freiwillig, oder?
Nicht freiwillig, David, sondern er ist ein Sträfling, er ist verurteilt dann.
Ja.
Und er sollte die irische Insel auch nie wiedersehen und wird jetzt in Richtung Tasmanien erstmal gebracht. Das ist im Süden von Australien. Mhm. Aber ich kann dir hier schon den Punkt geben, tatsächlich ist es zu der Zeit so, dass die Briten Australien, das sie ja erst 30, 40 Jahre zuvor eigentlich erkundet oder angefangen haben zu erkunden, dass sie das da zu dieser Zeit als Strafkolonie vor allem verwenden für Verbrecher jeder Sorte.
Tatsächlich kommen echt sehr viele tausende Menschen hin, obwohl da schon Leute leben und dann beginnt auch dieses düstere Kolonialkapitel. Also Australien, ganz spannend, dass es so spät kolonialisiert wird, dass da so viele Aborigines ja eben so viele Leute schon leben und dass dann trotzdem, trotz dieser Strafkolonie, doch dann auch irgendwie was draus wird heute, ne? Also mit allen Widersprüchen. Und Tasmanien, ziemlich cool, da war ich auch mal im Süden, das ist eine ziemlich große Insel, also auch sehr spannend.
Ja, vielleicht bist du ja dort an einem einen oder anderen Ort oder Gebäude vorbei oder zumindest da, wo mein Gebäude stand, der Teil einer Strafkolonie, eines Lagers oder Gefängnisses war. Das ist ja gut möglich.
Das sieht man auf jeden Fall, ja.
Er sitzt auf jeden Fall 6 Jahre jetzt ein, der spätere Vater von Ned Kelly, Red Kelly, schöner Name eigentlich auch, das ist ja auch zumindest sein Spitzname. Dann aber, als er dann tatsächlich seine Strafe fertig abgesessen hat, geht's nach Australien. Das ist ja der nächste Kontinent, ist gar nicht so viel weiter, ein bisschen weiter im Norden und dort in die Kolonie Victoria, die sich ganz im Südosten Australiens befindet, bei der Großstadt heutigen Metropole Melbourne. Und er wird dort die damals 18-jährige Ellen Quinn kennenlernen. Sie ist die Tochter seines Arbeitgebers. Das trifft sich gut. Da muss er nicht weit reisen und lange recherchieren, wollte ich sagen. Lange andere Frauen oder Männer, wenn er denn das möchte, daten. Sondern er trifft hier gleich die richtige Dame, Mädchen muss man ja fast in dem Fall sagen, bei seinem Arbeitgeber, einem Tischler.
Schicksal.
Und es ist sowas wie Schicksal. Die beiden werden dann auch heiraten im Jahr 1850. Und Schicksal vielleicht auch deshalb, weil auch die Quinns eingewanderte Iren sind. Deshalb verstehen die sich vielleicht auch ganz gut. Er ist jetzt auf jeden Fall hier am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Aber es kommt noch besser, David. Er befindet sich hier mitten 1850, mitten im Gold Rush von Victoria. Tolles Thema auch, könnte man wahrscheinlich auch einzeln aufarbeiten, denn es ist auch maßgeblich für die Geschichte Australiens. Ja. Dieser Fund von Gold, es ist im August des Jahres 1851 dann, dass eben dieses Gold gefunden wird. Und die junge Familie, die kann jetzt ein kleines Grundstück kaufen und auch ein Haus bauen. Und dort kommt dann 1855 Ned als drittes von insgesamt 8 Kindern zur Welt. Oder auch im Dezember 1854. Das ist nicht ganz klar, aber 1855 ist die Zahl, die mit am häufigsten genannt wird. Als Ned kurz darauf dann auch katholisch getauft wird von einem irisch-australischen Priester, da sind die Kellys jetzt auf dem Weg zum Glück eigentlich. Zum Glück, zu Wohlstand und Eintracht. Das sieht erstmal alles gut aus. Und in diesem Moment, würde ich sagen, deutet noch sehr wenig darauf hin, dass einer der Kinder der Kellys der populärste und irgendwie berüchtigste Gangster oder Outlaw werden wird der Geschichte Australiens. Die Frage ist also, was passiert dann, David? Ja. Und das wollen wir uns anschauen, nachdem wir darüber sprechen, was der sogenannte viktorianische Goldrausch eigentlich ist, was für Auswirkungen hat auf die Gesellschaft, auf vielleicht auch das Miteinander, das Zusammenleben, das sich ja dann auch oft verändert bei so einer Situation und allgemein vielleicht noch dazu kommen, wie die Gesellschaft sich in Australien zu dieser Zeit organisiert. Und was brauchen wir dafür?
Unverzichtbar ist das für uns, Victor. Und wir brauchen ganz dringend den historischen Kontext.
Ja.
Und ich möchte eine Sache vorweg sagen, dass wir nämlich schon einmal kurz Berührung hatten damit. Einer unserer Protagonisten, nämlich bei dem doppelten Schiffbruch auf Auckland Island, der Kapitän Reynolds, der war auch Teil dieses australischen Goldrauschs und hatte auch ein bisschen mitverdient. Und jetzt sind wir wieder da.
Ja, also David, wir müssen das unbedingt mal zum Thema machen.
Ja.
Weil es ja auch so wichtig ist für die australische Geschichte. Und wir werden das auch hier nur wieder streifen. Aber auch da merkt man eben bei dieser Biografie, ja, dieser Goldrausch, der ist scheinbar irgendwie immer wieder Thema.
Zieht viele Leute auch an.
Ja. Genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen uns vorstellen, Australien ist im Jahr 1855 erst seit 30 Jahren ungefähr eine britische Kolonie. Und die Briten nutzten eben die Insel am Anfang vor allem, um Strafkolonien zu errichten. Wir müssen uns vorstellen, dass es eben vor allem an der Südküste ist, der Südostküste und dann eben um die Stadt Melbourne dann auch noch herum, die ja auch erst kürzlich dann gegründet worden ist. Mhm. Also ist alles noch sehr frisch. Also zumindest für die Briten dort. Und sie werden bis Mitte der 1850er versuchen, auch diesen riesigen Kontinent auch zu erkunden. Denn es gibt viele Expeditionen durch das Inland, um irgendwie eine Verbindung zu suchen. Lange sucht man auch nach der Süßwasserquelle. Man geht die ganze Zeit oder lange davon aus, dass es in der Mitte des Kontinents von Australien einfach einen riesigen Süßwassersee geben muss, der eben für die Wasserversorgung irgendwie zuständig ist. Und da nach dem wird die ganze Zeit gesucht und erst sehr spät klar werden, dass der nicht existiert. Ich glaube auch erst später. Naja, auf jeden Fall ist eben die Insel für die Briten noch etwas relativ Neues. Also es ist noch lange noch nicht so weit erkundet wie fast jeder andere Kontinent eigentlich zu dieser Zeit. Gleichzeitig geht diese Erkundung, die Besiedlung auch mit einer Welle von Massakern. Du hast es schon angesprochen, an der einheimischen Bevölkerung einher, den Aborigines, den die Kolonisten zu dieser Zeit dann in den 1850ern, vor allem nachdem oder während tatsächlich auch immer wieder Massaker dann passieren, Protektorate zugeteilt werden. Also Reservate eigentlich, wie wir es aus Nordamerika kennen. Und da wird dann wirklich abgeschirmt voneinander gelebt. Und natürlich sind die Rechte, nicht nur die Rechte eingeschränkt, sondern sie werden eben weiter im gesamten 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts auch noch, aber etwas weniger unterdrückt, versklavt teilweise auch und eben immer wieder auch kommt es zu Ermordungen eigentlich, ne, zu Massakern tatsächlich. Ja. Ja. Ein Goldfund am 22. August ist das 1851, verändert dann die gesamte Situation. Dieser Fund wird in Victoria gemacht, das ist dieses Gebiet, diese Kolonie im Südosten Australiens, eben um Melbourne rum. Und der anschließende Goldrausch, der markiert dann für die Geschichte Australiens eine Zäsur und die Kellys, die sind jetzt mittendrin. Und David, ohne es zu wissen, waren die Kellys oder war Red Kelly mit seinem Schweinediebstahl um eine der schlimmsten Hungersnöten des 19. Jahrhunderts gekommen.
Die Kartoffelkatastrophe und die irische Hungersnot.
Ja. Mir ist es, als ich die Folge dann vorbereitet habe, dachte ich, das ist das Irland mit der Mitte des 19. Jahrhunderts, da war doch irgendwas.
Ja. Ist ja noch gekommen.
Ja, da war wirklich was. Also wir müssen uns vorstellen, für Irland, das wirklich eine sehr dicht besiedelte Insel zu dieser Zeit gewesen ist, stark von der Industrialisierung auch gelebt hat, geboomt hat fast, wobei es natürlich auch einen sehr großen Bevölkerungsanteil von ärmeren Arbeitern gab, dass da 12% der irischen Bevölkerung stirbt. Etliche werden auch auswandern. Das sind ungefähr 1 Million zu der Zeit. Das ist in den 1840ern der Fall. Und durch die Inhaftierung, durch die zwei Schweine, die er gestohlen hat und die Reise, die er dann auf sich nehmen musste, konnte er eben vielleicht dann auch dadurch ja der Flucht oder dem Tod sogar entgehen, weil er hat ja selber auch eher zur ärmeren Schicht gehört, Red Kelly. Für die Kolonie in Victoria bedeutet der Goldrausch auch einen ziemlich ungesunden Wachstumssprung. Denn immer mehr Menschen kommen jetzt natürlich an. Wir haben in San Francisco ja schon über Goldrausch und die Auswirkungen gesprochen. Wir müssen uns vorstellen, in der Stadt Melbourne leben 1835 noch keine Menschen, weil die Stadt dort erst gegründet wird.
Also gut, das ist ja ein Ding.
Ja. Ja, 5 Jahre später sind es 10.000, 1851, 29.000 und 1854 123.000.
Ja.
Und natürlich ist dafür die Infrastruktur, alles, was es auch an Vorräten, an Versorgung braucht, ist einfach nicht da, weil die meisten stützen sich ja aufs Gold, die wenigsten wollen Bauern oder Landarbeiter werden, aber die braucht es, um die Menschen zu versorgen.
Die Grundpfeiler des Staates, also Gesetz, Ordnung, Recht, Ausbau, öffentliche Dienste, Gebäude, das ist ja alles nicht da und das ist dann in kürzester Zeit entstanden, ohne dass jemand da unbedingt jetzt vielleicht auf die Regeln schaut oder so oder auf ein friedliches Miteinander. Also wenn das vergleichbar ist mit denen in den USA, dann gilt oftmals auch das Recht des Stärkeren.
Ja. Zu dieser Zeit wird nirgendwo auf der Welt mehr Gold gefunden als
hier.
Okay. Ja. Das wissen die Zeitgenossen vielleicht in dem Moment nicht, aber trotzdem ist es so, dass sich zu dieser Zeit die Bevölkerungsanzahl vervielfacht. Also das ist ja dann oft so, dass das nicht unbedingt dazu führt, dass es den Menschen dann auch besser geht, mit dem Wachstum und auch dem Gold, dass man findet, dass man da raussiebt aus den Flüssen und Bächen. Und es kommt dann auch zu sozialen Spannungen. Wir haben es jetzt, glaube ich, auch gemerkt in den Aspekten, die wir genannt haben. Es ist so, dass dieser Rausch eben dazu führt, dass jetzt neben der Ressource Gold natürlich auch um Land zum Beispiel gestritten wird. Mhm. Also wer bekommt welches Land? Und da ist es so, dass natürlich auch die neuen Siedler dann vor allem um dieses Land kämpfen, jetzt auch unabhängig von der Vertreibung und Ermordung der Aborigines. Trotz dieses Zustroms bleibt die Gesellschaft klar hierarchisch strukturiert. Also wohlhabende Landbesitzer, sogenannte Squatter und koloniale Eliten dominieren eigentlich die Justiz und auch die Polizei. Und die Kellys, die profitieren am Anfang vom Goldrausch, aber bald wird ihnen ein Merkmal, nenne ich es mal, zum Nachteil. Und zwar ihr Glauben. Mhm. Sie sind katholisch, irisch-katholisch und Großbritannien ist dominiert zu dieser Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts natürlich von den Protestanten und die Katholiken haben zu dieser Zeit nicht dieselben Rechte. Und dementsprechend können wir uns vorstellen, dass die Kellys auch immer wieder zurückgedrängt werden und nicht eben in die Entscheidungsprozesse mit involviert sind. Red ist ja außerdem ehemaliger Sträfling, auch das bleibt natürlich an ihm haften. Und staatliche Organe wie Polizei, die Verwaltung und Schulen, die sind eben hauptsächlich protestantisch geprägt. Und ja, die Kellys, die werden jetzt versuchen, trotzdem irgendwie dagegen anzukommen und auch von dem Gold zu profitieren und von dem Goldrausch. Aber Red wird anfangen zu trinken. Mhm. Also er wird Alkoholiker werden, weil er eben nicht damit klarkommt, dass er auch immer wieder zurückgedrängt wird und dass sie eben Außenseiter bleiben auf diesem neuen Kontinent in Australien, in Beveridge. Und die Familie, die stürzt jetzt nach diesem Hinflug in die Armut. Die Kellys müssen dann sogar den Besitz in Beveridge verkaufen und das für gerade einmal 80 Pfund. Und das ist auch für die damalige Zeit nicht besonders viel. Red kann jetzt ein paar Kühe erwerben und eine Farm pachten, weiter im Norden im Hinterland oder Busch könnte man in diesem Fall auch sagen, aber für mehr reicht es nicht. Übrigens, der Begriff Busch wird in diesem Zusammenhang bis heute auch in Kanada, in den USA oder Alaska verwendet, um eben auf ein wildes Hinterland zu rekurrieren. Mhm. Also das hat vielleicht nichts mit der Konnotation zu tun, wie wenn man von Indigenen spricht, die irgendwie in hinterwäldlerisch leben. Mhm. Das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern das ist ein Begriff, der eben vor allem im englischsprachigen Raum absolut verbreitet ist und im Kontext des Bushrangers ja sowieso.
Mhm. Einfach diesen einzigartige Landschaft, die so aufgebaut ist, wie sie da ist, wenn das Outback beginnt in Australien.
Ja, genau.
Da kann man nicht so viel sehen, da ist halt diese besondere Vegetation, jetzt nicht keine Bäume, sondern eben das Buschland. Ne? Und da kann man sich vielleicht dann auch ganz gut verstecken oder so. Niemand weiß genau, wer da alles ist, Krokodil oder auch Outlaws.
Ja, richtig. Die Kellys haben auf jeden Fall auch hier wieder kein Glück, David, denn ihnen macht eine schwere Dürre zu schaffen.
Mhm. und dementsprechend auch die Hoffnung der Familie zunichte. Und dann kommt es noch schlimmer. Red Kelly wird dann von der Polizei verhaftet wegen angeblich unrechtmäßigen Besitz von Fleisch. Und diese Haft markiert ein erstes Mal einen Bruch dann auch von Ned Kelly und seinem Verhältnis zur Polizei, weil diese relativ willkürliche Festnahme, die wahrscheinlich eher darauf zurückzuführen ist, dass er eh schon einmal eben eingesessen hat und dementsprechend in Haft war und andererseits eben auch katholisch war, die führt dazu, dass er jetzt dem System zum ersten Mal so ein bisschen kritisch gegenübersteht. Also es ist jetzt noch kein endgültiger Bruch, aber er sieht es vermutlich zum ersten Mal eher kritisch. Und sein Vater wird dann auch noch kurz nach der Entlassung der Haft an den Folgen der Haftbedingungen sterben. Mhm. Und es wird sein 12 Jahre alter Sohn Ned sein, der die Sterbeurkunde unterzeichnet. Und dementsprechend ist er von diesem Ereignis sicherlich nochmal ein Stückchen mehr mitgenommen, als er es eh schon gewesen ist. Nach dem Tod von seinem Vater ist es so, dass die Mutter Ellen alleine dasteht. Sie hat 7 Kinder und kaum gesicherte Einkünfte. Und von Beveridge aus zieht die Familie jetzt weiter in den Nordosten Victorias nach Greater. Dort leben nämlich die Verwandten von Ellen. Und dort hofft sie, eben ein neues Leben aufbauen zu können. Und das tut sie auch. Sie öffnet eine Art Schenke, Gaststätte, wird später aber immer wieder beschuldigt werden, keine Lizenz dafür zu haben. Auch da gerät die Familie wohl wieder in Verruf, ohne dass es tatsächlich eine offizielle Anklage geben sollte oder eine Verurteilung irgendwie.
Das heißt, wir wissen auch gar nicht, ob diese Anschuldigungen echt waren oder ob man die eben halt einfach als Repressalie quasi verwendet hat und können es wahrscheinlich heute nicht mehr überprüfen. Ne?
Ja, das ist das Problem und das wird bei einigen Ereignissen so sein und bei einigen Debatten und Diskussionen, die dann zwischen den Kellys teilweise auch in den Behörden uns überliefert sind, stehen. Und das macht es ein bisschen schwierig, das zu rekonstruieren, aber wir wollen es trotzdem versuchen. Ned Kelly ist jetzt ungefähr 13 Jahre alt, hat eigentlich noch keine Probleme mit der Polizei, aber natürlich ist es so, dass ihn das doch auch ärmliche Leben, das er jetzt führen muss, mitnimmt. Und den mündlichen Überlieferungen zufolge, von denen es sehr viele gibt, weil Ned Kelly eben so eine Legende ist, soll er die Winternächte beispielsweise auch unter freiem Himmel verbracht haben müssen, weil eben die Lage so prekär war für die Familie. Und das wird natürlich ihn und sein Gerechtigkeitsempfinden zeichnen. Dann im folgenden Jahr begegnet er einem Mann, der dann seine frühe Entwicklung ganz entscheidend prägen sollte. Und das ist Harry Power.
Was für ein Name.
Ja.
Harry Power. Harry, kein Zaubereischüler, sondern?
Harry Power. Ja, kein Zaubereischüler, sondern?
Also klingt wie Harry Potter,
aber
noch ein bisschen krasser.
Ja, ich dachte wegen Power. Und
ja, eben. Ich frage mich, was der macht mit der Power. Also was ist seine Power?
Wer
ist
dieser Mann? Du hast schon so einen richtigen Riecher gehabt. Das ist natürlich nicht sein richtiger Name. Er ist eigentlich Harry Johnson, aber er wird immer Harry Power genannt. War auch ein ehemaliger Sträfling wie Neds Vater. Irischer Herkunft natürlich. Und ein ganz bekannter Bushranger zu dieser Zeit in Victoria, also auch ein Outlaw. Also er lebte von Raubüberfällen und Diebstählen und verstand es, sich häufig monatelang auch im Busch verborgen zu halten. Also er war da, er kannte die Region in Victoria super gut und wusste immer, wo er zum Beispiel das nächste Pferd stehlen konnte oder die nächste Farm überfallen konnte. Also darauf hatte er es vor allem aus. Power war deutlich älter als Ned, war sehr erfahren, ortskundig und wusste eben, wie man auch außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung überleben konnte. Von der ja Ned Kelly nicht so begeistert war bisher, beziehungsweise die Erfahrungen, die er gemacht hat, waren nicht so dolle. Power und die Kellys hatten sich zufällig eigentlich kennengelernt, weil Power tatsächlich bei Ellen Kelly im Gasthof übernachtet hatte und sie dort eben zusammen gespeist hatten. Und so ist dann der junge Ned eben auch auf ihn aufmerksam geworden. Und es ist so, dass dieser Power für viele, auch vor allem irischstämmige Siedler, weniger so ein gewöhnlicher Verbrecher war. Und diese Erzählung wird sich dann eben bei Ned fortsetzen, sondern vielmehr jemand, der sich gegen die koloniale Obrigkeit gewehrt hat und sich eben dieser entzogen hat. Mhm. Und diese Begegnung ist eben für Ned ganz entscheidend. Er wird dann auch später sein Mentor werden und Ned sozusagen der Lehrling von Power. Dementsprechend, so wie ich es schon angedeutet habe, ist es so, dass die beiden jetzt unterwegs sein werden. Also der 14-jährige Kelly und der deutlich ältere Power, und die werden jetzt durch das Hinterland, durch die Wildnis streifen zusammen und eben den ein oder anderen Überfall gemeinsam durchführen. Beziehungsweise er wird eigentlich immer derjenige sein, der sozusagen erstmal zuschaut und vielleicht immer dafür sorgt, dass irgendwie noch die Kutsche in der richtigen Entfernung steht, damit sie eben rechtzeitig abdüsen können.
die ersten Worte, die wir von Ned Kelly überliefert haben aus dieser Zeit, auch wieder über die Oral History, ist, Zitat, I'm a Bushranger.
Okay, er wusste genau, was er werden will.
Genau, schon mit 14, 15 war das ganz klar. Und wir müssen uns vorstellen, dieser nordöstliche Teil Victorias, wo sich unsere Geschichte abspielt, das sogenannte Kelly Country auch, ist ein weitläufiges, schwer zugängliches Gebiet aus Flüssen, bewaldeten Hügelketten und auch abgelegenen Siedlungen. Mhm. Und die Städte und die Orte, die wichtig sein werden und vorkommen, sind Mansfield im Süden bis Yarrawonga im Norden. Und dann kommen eben noch andere Städte vor wie Benalla, Wangaratta, Euroa, Beatrice, Greta oder Glenrowan.
Okay.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich die alle richtig ausgesprochen habe, auch mit diesem australischen Singsang. Ich bin daran wahrscheinlich nicht so gut. Aber für alle, die vielleicht schon mal den einen oder anderen Ort besucht haben, ist es vielleicht was, wo man sich ja wiederfinden kann. Wir bekommen ja ständig immer wieder Grüße aus dem Urlaub.
Ja.
Also auch hier wieder. Schickt uns gerne Bilder aus diesen Städten, wenn ihr dort gerade unterwegs seid.
Und ich finde, die Namen der Orte, die erzählen auch eine Geschichte. Und die klingen für mich auch nach. Jetzt nicht nach, sagen wir mal, dem Schwarzwald, sondern da hat man schon auch das Gefühl, dass es hier in eine Gegend Australiens geht, die vielleicht so ein bisschen wild ist, wo die Bushranger nachts dem Kojoten Grüße überbringen.
Du weißt genau, was ich meine.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ja. Und ich glaube, wir alle wissen, was du meinst. Für Ned Kelly geht es in diesem Moment allerdings nicht ganz so lustig weiter. Er wird mit 15 Jahren verhaftet und angeklagt. Das erste Mal. Das wird das erste Mal von vielen Malen sein. Er wird nämlich ja als Komplize agieren. Das wird ihm zumindest vorgeworfen. Einfach nur, weil er die Zügel auch von Harry Power das von einem Pferd festgehalten hat, natürlich nicht von Harry Power selbst.
Ja.
Aber ob er da wirklich dabei gewesen ist und wie weit er involviert war, das kann die Polizei ihm nicht wirklich nachweisen. Und deshalb ist es so, dass Ned Kelly hier erstmal freigesprochen wird und ist dementsprechend auch juristisch entlastet. Aber das Problem ist, die Kosten für seine Verteidigung vor Gericht, die muss er selbst zahlen, die muss die Familie zahlen und damit schon wieder Kosten, die eigentlich den Kellys über den Kopf steigen, die sie sich eigentlich nicht mehr leisten können. Ein Bekannter der Familie, der bringt ihn dann das erste Mal so richtig in Bredouille. Er beschuldigt nämlich einen Händler, einen Hausierer, ein Pferd gestohlen zu haben. Und naja, weil dieser Hausierer, dieser Händler, der eben um die Häuser streicht, um was zu verkaufen, damit überhaupt nicht einverstanden ist, schickt er dem Kläger sozusagen, dem Bekannten der Familie, eine obszöne Nachricht und ein Päckchen mit Kalbshoden.
Oh.
Und dieses Päckchen, das geht durch die Hände von Ned. Und es ist nicht ganz klar, inwieweit Ned tatsächlich darüber Bescheid wusste, was in diesem Paket ist oder nicht. Aber letztendlich ist es so, dass eben Ned dafür verantwortlich gemacht wird, dieses Pferd dann gestohlen zu haben. Ne, weil das Paket dann vielleicht von ihm gewesen ist. Denn genau das steht als Nachricht in diesem Paket drin. Da steht, das ist von Ned Kelly. Obwohl er dieses Paket ja gar nicht selbst zusammengestellt hat, sondern nur übergeben hat.
Ja, die Kalbshoden also nicht selber da.
Die kannst das du nicht vergessen.
Für ihn.
Jedenfalls wird er hier ganz hässlich ausgetrickst.
Okay.
Das sagt er zumindest. Aber es ist tatsächlich auch so, dass man hier schon sagen muss, dass er ist ja noch wahnsinnig jung, dass man ihn versucht, hier wirklich auch reinzulegen und seine Position auszunutzen, seine schwierige Lage, in der er sich befindet. Und er wird jetzt zu 6 Monaten Zwangsarbeit verurteilt. Und auch das führt natürlich dazu, dass er nicht besonders im Reinen ist mit der hiesigen Polizei. Und dann kommt auch gleich der nächste Vorfall. Dann kommt er im März 1871 raus und hat gleich das nächste Problem. Er bringt nämlich ein verschwundenes Pferd oder ein gestohlenes Pferd in die nächste Stadt, in den nächsten Ort, wo er sich gerade befindet. Aber er hatte das wohl nur zurückbringen wollen. Und dann ist es so, dass er da von den Polizisten direkt festgenommen worden ist.
Okay.
Es kommt dann zu einem heftigen Kampf, David. Und bei dem ist es so, dass Ned zwar den Beamten zuerst überwältigen kann, der ihn aber brutal zusammenschlägt danach. Also mit seiner Pistole, Pistol whipped auch, sagt man. Also dass er ihn wirklich schlägt mit
Kolben,
mit dem Kolben.
So einen überziehen.
Genau, und im Bezirk, wo er sich in diesem Moment befindet, Greta, da soll dieses Urteil massive Empörung ausgelöst haben.
Okay.
Weil da sind eben viele irischstämmige auch. Und viele haben schon darin eine sehr unverhältnismäßige und ungerechte Strafe gesehen. Und tatsächlich soll es so gewesen sein, dass Ned wirklich als junger Bursche hier komplett verprügelt worden ist. Irgendwie Blut aus Ohren, Nase, Mund, überall raus. Also es ist wirklich wird wirklich ganz grausam beschrieben.
Ja, ich will diese ungleiche Verhandlung auch nicht klein machen. Ich denke, es kann ja beides sein, dass er eben ein Jugendlicher ist, der vielleicht eher mal aneckt und den Streit sucht, dass aber andere Jugendliche, britische oder nicht katholische, dass die eben nicht so behandelt werden würde. Das scheint ja schon ziemlich naheliegend zu sein, dass es eben eine ungleiche Behandlung ist.
Ja. Ja, und jetzt geht's für ihn nach der Freilassung, nachdem man da wirklich 3 Jahre einsitzen muss, erstmal zurück wieder auch nach Greta, und er wird jetzt längere Zeit in Sägewerken arbeiten, also probiert's auch nochmal innerhalb der Gesellschaft, innerhalb des Systems dort erfolgreich zu werden. Aber er wird eben in dieser Zeit auch mit diesen Gelegenheitsjobs sich nicht wirklich über Wasser halten können und der Familie dementsprechend auch nicht helfen können, der es ja sehr, sehr schlecht geht. Vor allem auch der Mutter, die immer wieder auch versucht, einen Mann zu finden, der die Familie ernähren kann, aber da auch eine Enttäuschung nach der anderen erleben muss. Dann 3 Jahre nach seiner Haftentlassung, 1877 ist das, wird Ned Kelly erneut verurteilt. Diesmal wegen Trunkenheit, Reiten auf dem Gehweg und Widerstand gegen die Polizei. Hier sagen auch seine größten Fans auf jeden Fall, dass ist auf jeden Fall die unstrittigste aller Verurteilungen. Okay. Also das hat er auf jeden Fall gemacht.
Und beim Reiten auf dem Gehweg, Victor, da muss man dann wirklich auch mal einen Punkt machen. Das ist ganz amüsant, finde ich, weil das fand ich, das, gut, wir wissen nicht, wie sehr er jetzt Widerstand gegen die Polizei, das kann natürlich auch ausarten, aber das klingt für mich jetzt wieder schon fast nett, dass ja. So, da heißt er ein bisschen rumgeritten. Aber ich vermute auch, dass das hier nicht sein letzter Kontakt gewesen sein wird mit dem Gesetz.
Ja, es bleibt nicht dabei. Er ist jetzt 22, 23, Anfang 1878. Und da meldet ein Bewohner von der Stadt Kiltern den Diebstahl seines Pferds. Und ohne konkrete Beweise verdächtigt die Polizei dann 2 Jugendliche. Dan Kelly, das ist Neds jüngerer Bruder, und sein Cousin. Also nicht Ned Kelly. Es werden Haftbefehle ausgestellt und der Cousin wird auch festgenommen, kann aber seine Unschuld beweisen. Und damit ist auch erstmal Dan Kelly entlastet und der Fall ist erledigt. Vorerst zumindest. Dann im April 1878, während der zuständige Polizist in Greta im Urlaub ist, wird Constable Alexander Fitzpatrick, also auch ein Polizeioffizier, als Vertretung eingesetzt. Und dann nur wenige Stunden nach seinem Eintreffen geschieht das, was eigentlich zum Auslöser der späteren Tragödie wird und was letztendlich auch seine Legende dementsprechend ausmacht. Denn trotz des bereits fallengelassenen Haftbefehls gegen Dan Kelly macht sich Fitzpatrick allein und nachts auf den Weg zum Anwesen der Kellys. Sein offizieller Auftrag lautet, Dan Kelly befragen. Statt auf Dan trifft er jedoch auf Ned und auf Ellen Kelly. Außerdem Neds Schwager und einen Nachbar. Und er fängt jetzt trotzdem an, Fragen zu stellen, obwohl eben die Person, die er eigentlich befragen möchte, gar nicht da ist, denn Kelly. Und es geht am Anfang noch um Fragen, wo wer wann gewesen ist und wer versucht irgendwie Alibis nochmal zu checken und so. Aber irgendwann geht es nicht nur mehr, die Befragung. Fitzpatrick soll nämlich Ellen Kelly provoziert oder bedrängt haben. Und das ist ein Vorwurf, den die Polizei später bestritten hat, aber Ned Kelly eben und die Familie ganz stark macht. Und auch durch weitere Zeugenaussagen wird das gestützt. Und die Situation eskaliert dann. Ned Kelly greift dann irgendwann ein, es kommt zum Gerangel und Fitzpatrick wird entwaffnet und zieht sich eine Verletzung am Handgelenk zurück. Also eher so eine oberflächliche Verletzung. Und nach den Angaben Kellys zeigt sich der Polizist dann einsichtig, entschuldigt sich sogar, verspricht keinen Bericht zu verfassen und er soll sogar auf einer Tasse Tee noch geblieben sein, dieser Fitzpatrick. Also das ist die Aussage der Kellys dazu. Ja. Er reitet dann zurück zur Polizeistation, aber er macht dann was ganz anderes. Er wird nämlich eine ganz andere Story erzählen. Er erzählt dort, Ned Kelly hat auf ihn geschossen und Ellen Kelly hat ihn mit einer Schaufel attackiert. Es ist schwer zu sagen, wer hier die Wahrheit spricht. Es ist dann auf jeden Fall auch noch so, dass es Aussagen gibt, dass Fitzpatrick auch betrunken gewesen sein soll, auch selbst zur Waffe gegriffen haben soll und Ned bedroht haben soll. Es kommt letztlich zum Prozess und David, du kannst dir vorstellen, wie der Richter entscheiden wird.
Wir kennen ja die Justiz und wessen Seite sie normalerweise ergreift.
Ja. Ja, die Seite des Beamten in diesem Fall von Fitzpatrick. Und sie werden alle schuldig gesprochen.
Die ganze Familie jetzt ja quasi, ne? Bis auf den Cousin, der nicht da war.
Dan Kelly, Ned, die Mutter auf jeden Fall und dann eben noch die beiden anderen, die da waren. Also der Nachbar, der noch da war und auch der Cousin. Sie werden alle fünf nochmal nachträglich auch schuldig gesprochen. Ned will auf keinen Fall in ein staubiges Gefängnis zurück, vor allem wenn es womöglich zu Unrecht ist. Und er wird sich jetzt gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Dan und zwei Freunden zurück in das Hinterland, in den Busch zurückziehen, wo sein Lehrmeister Harry Power sich ja jahrelang vor der Polizei auch verstecken konnte. Eigentlich wollten die vier nur ein paar Tage weg sein, aber das wilde Hinterland, das wird von da an ihr Zuhause. Und damit, zu diesem Zeitpunkt, ist dann die berüchtigte Kelly Gang geboren. Und dieser Vorfall gilt dementsprechend auch als Wendepunkt. Also von diesem Zeitpunkt an sind Ned Kelly und sein Bruder auch endgültig auf der Flucht und in einem ganz offenen Konflikt mit der Polizei. Die zwei anderen Kollegen von den beiden, von Dan und Ned, sind Steve Hart und Joe Byrne. Und Steve Hart, der galt vor allem als außergewöhnlich guter Reiter, hat es auch als Goldgräber vorher versucht, auch ihre natürlich, aber war eben ein sehr, sehr guter Reitkünstler, schnell und hatte auch ein schnelles Pferd. Und war auch bekannt für seine Verkleidung. Und könntest du vorstellen, David, als was er sich verkleidet hat?
Puh,
hier eine kleine Anekdote.
Da stehe ich auf dem Schlauch. Ich würde vorschlagen, vielleicht als Känguru.
Oh, das finde ich kreativ. Nein, er soll als Frau aufgetreten sein. Und zwar so überzeugend, dass die Polizei mehrere seiner Unternehmungen irrtümlich Kate Nelly zugeschrieben hat.
Ah.
Also Neds jüngere Schwester war das. Also einer dieser vielen Kellys, die Schwester von Ned. Oft dachten sie, ah, das ist sie. Aber letztendlich war es er, der sie als Frau verkleidet hatte.
Ich habe langsam das Gefühl, vielleicht kannst du das bestätigen, Victor, dass ich habe früher mal die Lucky Luke Comics gelesen, dass die Daltons, also die hat es ja glaube ich wirklich gegeben, aber dass die vielleicht auch darauf beruhen, weil die leben ja auch mit ihrer Mutter.
Und der eine, der...
Dann verkleiden sie sich als ihre Mutter und rauben eine Bank auch aus oder irgendwie sowas. Dann denken alle, das wäre die Mutter gewesen. Das kommt mir jetzt gerade sehr bekannt vor.
Ja, und ich dachte, der eine kleidet sich auch teilweise
als... Ja, er verkleidet sich eben als seine Mutter, um das vorzutäuschen. Ja. Vielleicht haben die darauf angespielt.
Ja,
oder vielleicht haben
die
Daltons das auch wirklich gemacht. Aber die haben auch so eine Farm, die ist abseits und niemand weiß, wo die genau sind. Das kommt mir gerade sehr, sehr bekannt vor. Kleiner, noch ein Exkurs.
Das könnte wirklich sein.
Ja.
Dabei Joe Byrne ist auf jeden Fall so, der ist eigentlich derjenige, der am wenigsten Anlass hat, sich jetzt gegen das Gesetz zu stellen. Er gilt als gebildet und als guter Schütze. Trotz allem. Und er ist Ned Kellys engster Vertrauter. Also er ist auf jeden Fall auch eben Teil dieser Viererbande jetzt. Müsste aber es vielleicht nicht unbedingt sein. Aber Ned Kelly hat wohl auch schon als ganz junger Mann eine ganz besondere Aura.
Ja.
Also seine Mutter sollte ihn später auch mit Napoleon vergleichen.
Ah, weißt du, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber das, also der Napoleon, der
Napoleon
aus dem
trägt
Busch kam.
Auch bis nach Australien.
Ja, okay, nicht schlecht.
Ja. Also während sich jetzt die vier Männer gemeinsam versteckt halten und teilweise auch sogar Geld verdienen, indem sie in einer Whisky-Destillerie arbeiten, setzt die Polizei dann am 25. Oktober 1878 die Suche ganz offiziell in Gang und dann geht's richtig los. Zwei Suchtrupps brechen jetzt auf mit dem klaren Ziel, Ned und Dan Kelly festzunehmen. Sie sind dabei mit einem Spencer-Repetiergewehr unterwegs, einem der modernsten dieser Zeit, leistungsstarkes Gewehr mit einer ganz hohen Feuerrate. Und die Männer ziehen jetzt in Zivilkleidung los, weil sie wollen natürlich getarnt sein. Sie wollen nicht gleich entdeckt werden. Und noch vor Tagesanbruch beginnt deshalb die Suche. Am selben Tag erreichen sie auch schon den Ort, den sie auch erreichen möchten oder von wo aus sie dann beide Suchtrupps losgehen wollen. Denn dieser Ort, das ist der Ort, wo Harry Power sich immer wieder versteckt hat. Das wissen sie.
Mhm.
Und das ist jetzt am sogenannten Stringy Bark Creek. Das ist in einem Wald an einem Bach und von dort aus geht es jetzt los. Hier denken sie, dass sie Ned und seine Gang auffinden können. Zusätzlich soll jetzt der Chef dieser Aufspürbande, der Polizist Kennedy, einen Hinweis von einem Grenzreiter, eines Squatters bekommen. Die Squatter sind ja diese großen, oder das heißt die großen, ich wollte schon groß, ja doch, Großgrundbesitzer sozusagen.
Die liefern ich auch, ja.
Und der hat ihm gesagt, er hätte die Bande eben hier in der Nähe dieses Stringy Bark Creek gesehen. Was die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass die Kelly Gang, nach der sie suchen, schon längst darauf vorbereitet ist. Also sie sehen sich auch schon längst im Kriegszustand mit der Polizei. Das ist den Polizisten zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar. Ned und seine drei Kumpanen, die gehen davon aus, dass sie im Falle einer Entdeckung keine faire Behandlung erwarten können und dementsprechend bereiten sie sich jetzt auch auf das Äußerste vor.
Mhm.
Sie wissen auch, dass die Polizei besser bewaffnet sein wird als sie selbst. Deshalb müssen sie sich gut darauf vorbereiten und eben einen Plan aushecken. Während die Polizei noch ihre Suche vorbereitet, lebt die Caddy Gang jetzt in einer alten Blockhütte und sie arbeiten zeitweise dann auch als Goldschürfer sozusagen. Also einmal eben in der Whisky-Destillerie, teilweise auch als Goldschürfer. Also es vergeht schon auch immer wieder Zeit und irgendwie müssen sie ihren Lebensunterhalt dann auch verdienen. Sie bleiben aber natürlich Outlaws während dieser gesamten Zeit und sie schaffen es über ein ganz dichtes Netzwerk aus Familie, Freunden und Sympathisanten, regelmäßig dann auch mit Lebensmitteln, Kleidung und vor allem Informationen versorgt zu werden. Und das ist ja
das teuerste Gut.
Und oh, ganz sicher, ja. Und sie erfahren deshalb auch nach ihrer Flucht, dass eben Alan jetzt tatsächlich verhaftet worden ist. Also die Mutter von Ned und die Mutter auch von Dan dementsprechend. Und dass sie zu einer sehr langen Haftstrafe verurteilt worden ist. Und das reizt natürlich die vier noch weiter an, vor allem Ned. Und sie erfahren auch von einer bevorstehenden Polizeiaktion. Sie sind also vorbereitet. In den Tagen vor dem Aufeinandertreffen machen Ned Kelly und die Bande dann auch die erste Entdeckung. Sie finden Hufspuren der Polizeipferde, also auf frischer Tat ertappt.
Jetzt sind sie die Bushranger, die schon ein bisschen sehen, ah, hier ist der Zweig abgebrochen, da ist der Abdruck, okay.
Ja, jetzt geht's los. Und die Gang stellt natürlich dann sofort ihre Goldarbeit ein, der sie gerade nachgehen mit ihren sieben. Und die vier beraten sich jetzt, wie geht's weiter. Und ihre Lage ist natürlich angespannt. Sie haben nur zwei Schusswaffen, ein Gewehr und eine Schrotflinte und sie wissen, dass die anderen ganz andere Kaliber mit dabei haben. Damit Dan Kelly vorausgeschickt. Er soll erstmal die Gegend nochmal auskundschaften und er berichtet dann eben auch von diesem Repetier, von dieser Repetierbüchse, die er da sieht, während er eben die Polizei-Eskorte auskundschaftet. Und von diesem Moment an, wo eben Dan sie gesehen hat, beobachten sie jetzt auch die Polizei aus der Deckung. Und als sie bemerken, dass dann zwei Polizisten das Lager verlassen, kommen sie dann zu dem Schluss, dass das ihre Gelegenheit ist, ihre Chance zuzugreifen. Sie wollen ja die verbliebenen Polizisten überraschen und dann auch zur Kapitulation auffordern und entwaffnen. Gesagt, getan, es geht los. Und während zwei Constables am Lagerfeuer sitzen, ist es so, dass Ned Kelly dann aus der Deckung tritt und sie dann ins Visier nimmt. Und die beiden Polizisten sind natürlich davon völlig überrascht und sie reagieren erstmal gar nicht und dann der eine doch ganz schnell zieht seinen Revolver, aber Ned ist schneller und schießt und trifft auch einen der beiden, der daraufhin sofort zusammenbricht und stirbt. Der andere, der ergibt sich, wirft seine Waffe auf den Boden und ergibt sich und damit haben sie es eben geschafft, diese beiden zu überfallen. Aber der Chef, Kennedy, der Polizeichef, der war eben mit einem zweiten Kumpan weggegangen. Das war einer von den beiden gewesen, der das Lager verlassen hatte. Und der kommt jetzt in diesem Moment zurück. Und Kennedy, als er natürlich mitbekommt, dass da am Lager was los ist, der zieht seinen Revolver und sucht jetzt Selbstdeckung und dann kommt es zum Schusswechsel. Bei diesem Schusswechsel geht es hin und her und irgendwann ist es so, dass die Polizisten merken, dass sie eigentlich keine Chance mehr haben und dass diejenigen, die noch am Leben sind, also drei, dann versuchen zu fliehen, aber zwei werden es nicht schaffen. Sie werden teilweise auch noch zurückschießen, werden Ned Kellys Bart dabei streifen, also der kommt dort nicht um, aber die Bande von Ned Kelly, die kann eben noch zwei dieser Polizisten tödlich erwischen.
Trotz der Feuerkraft der Polizisten mit dem Repetier.
Ja, weil sie eben so überrascht sind.
Ah, ja.
Ja. Und weil sie eben auf der Flucht sind. Der eine wird noch beim Wegreiten vom Pferd gefeuert von Ned. Und dann sind am Ende des Tages drei Polizisten tot. Und einer hatte sich ergeben. Und mit dieser Schießerei von Stringy Bark Creek war jetzt eine Grenze überschritten worden von der Caddy Gang. Und jetzt war wirklich aus gesuchten Männern Flüchtige, Gesetzlose geworden. Und der Konflikt zwischen Ned Kelly und dem Staat jetzt auch, der nimmt jetzt so richtig seinen Lauf. Diese Ereignisse verbreiten sich rasend schnell und die Reaktion der Regierung, die hat es jetzt in sich. Der Premier wird jetzt einen sogenannten Outlawry Act erklären, von dem ich im Intro erzählt habe. Ned Kelly, Dan Kelly, Joe Biden und Steve Hart werden offiziell zu Gesetzlosen erklärt.
Victor, schreibt man diesen Joe Biden eigentlich mit einem R oder ist das wie ein kürziger, nicht wie der US-Präsident? Das kam mir sehr bekannt vor, der Name.
Ja, B-Y-R dann direkt.
Ja, ja, okay. Genau. Joe Biden, nicht Joe Biden. Okay.
Ja. Und ja, das bedeutet, dass sie jetzt jede Person straflos töten durfte. Und wer ihnen half, der musste eben mit ganz schweren Strafen rechnen.
Mhm.
Außerdem wurde jetzt eine Prämie von 4.000 Pfund auf ihren Kopf ausgesetzt.
Das klingt ziemlich hoch für die Zeit.
Ja,
das ist,
vielleicht haben wir noch im Kopf, die Kellys haben ja für ihr Häuschen, das sie verkauft haben, nach dem Goldrausch 80 Pfund bekommen.
Mhm.
Und deshalb beginnt jetzt Ende Oktober eine massive Fahndung von Seiten der Offiziellen. Aber die Suche nach der Kelly Gang, die zieht sich. Also das wird eine Serie von Fehlgriffen, von falschen Spuren und öffentlichen Blamagen auch. Also das zieht sich über Wochen hinweg durch den gesamten November bis in den Dezember 1878 und die Polizei bleibt weiter erfolglos. Die Kellys entkommen immer wieder. Und mehr noch, nur wenige Wochen später gehen sie dann vom bloßen Untertauchen sogar zum offenen Angriff über. Also werden jetzt auch wieder zur Gefahr. Im Dezember 1878 überfällt die Gang dann die Bank of Australia in Euroa. Und jetzt wird also auch aus den flüchtigen Gesetzlosen werden Männer, die den Staat ganz öffentlich herausfordern. Sie werden dort eben die Mitarbeiter der Bank bedrohen und so eben 2000 Pfund ausgehändigt bekommen. Und Kelly soll während des gesamten Überfalls auch darauf geachtet haben, dass das alles reibungslos verläuft und dass auch niemand verletzt wird. Also er wusste ganz genau, dass das, was vorher passiert war mit den Polizisten, etwas war, was jetzt nicht wieder passieren durfte.
Also durchaus ein Sinn fürs Politische, dass er sich so ein bisschen zum Robin Hood dann auch selber macht, ne, weil er da so genau guckt, dass ihn das gemeine Volk, so sage ich jetzt mal, dann doch noch mag vielleicht dafür. Ja.
Genau, es gibt einige, die ihn mögen und es gibt eben viele andere, die ihn fürchten. Also er hat so beide Seiten. Die Iren sind natürlich große Fans von ihm. Die anderen hier in der Bank sicherlich die Mitarbeiter eher weniger, aber sie haben großen Respekt vor ihnen. Also sie werden dann auch mitgenommen als Geiseln und ihnen wird gesagt, sie sollen jetzt 3 Stunden dort, wo sie hingebracht werden, verharren und erst dann wieder zurück zur Bank gehen, um sicherzugehen, dass sie eben nicht vorher eben verraten, wo sich die Bande dann hinbegeben hat. Und die bleiben dann sogar aber noch 5-6 Stunden weg, weil sie so große Angst haben vor dieser Viererbande. 3 Tage später, dann nach diesem Überfall, ist es so, dass Ned Kelly jetzt einen Brief verfasst, am 14. Dezember 1878. Er lässt da einen wirklich einen langen Brief aufsetzen. Byron ist derjenige, der immer schreibt. Und in diesem Brief wird eigentlich klar, wie er seine Position einschätzt und das durchaus sehr realistisch. Also er wird dort sagen oder immer wieder deutlich machen, dass seine Familie systematisch kriminalisiert worden ist und er wird versuchen zu erklären, was eben dort bei Stringy Bay Creek passiert ist und er wird auch sein Bedauern über die Toten äußern.
Also eine schriftliche Quelle, die jetzt natürlich wirklich verlässlich ist und erhalten, schätze ich mal, dann haben wir dann wirklich seine echten Worte da, nicht irgendein Hörensagen.
Ja. Und dann steht dort zum Beispiel, Zitat, "By concluding as I have no more paper unless I rob for it, if I get justice, I will cry a go. With no offense and a sweet goodbye from Edward Kelly, a forced outlaw." Also ich schließe hier, denn mir geht das Papier aus, es sei denn, ich stehle mir Neues. "Wenn mir Gerechtigkeit widerfährt, werde ich Ruhe geben. Ein süßer Abschied von Edward Kelly, einem zum Gesetzlosen gemachten." Also ganz wichtig, er sieht hier durchaus mit diesem forced outlaw die Schuld nicht bei sich. Nicht nur bei sich oder nicht bei sich in diesem Fall, sondern eben beim Staat und wie er eben von diesem behandelt worden ist. Der Brief wird ignoriert von Seiten des Staates, ist jetzt aber auch nicht weiter überraschend, denn er ist zu diesem Zeitpunkt wirklich ein Outlaw. Er ist ja auch ein gesuchter Mörder und dementsprechend wird man da nicht versuchen, jetzt darauf einzugehen. Und er bleibt unbeantwortet und wird auch zu Lebzeiten Kellys nie veröffentlicht werden. Kennedy, der ist ja inzwischen tot, das war ja der Polizeichef, aber deshalb gibt es jetzt dementsprechend auch einen neuen, Francis Augustus Hare ist das und das wird der neue starke Mann auf Seiten der britischen Kolonialregierung, der zumindest hier das Kommando übernimmt und das Kommando auch über die Verfolgung. Hare setzt vor allem auf Härte und Abschreckung und an nur einem einzigen Tag lassen er und die Polizei rund 20 Kelly-Sympathisanten festnehmen. Und die Grundlage, die waren dafür nicht unbedingt Beweise, sondern eher Hörensagen, also eher Gerüchte eigentlich. Aber er wollte eben hier harte Kante zeigen, er wollte hier sehr direkt vorgehen und durchaus auch Kelly zeigen, dass er jetzt es mit einem zu tun bekommt, den er nicht so leicht austricksen kann.
Und ja, wird es ja dann wirklich zum Politikum, ne? Dass dieser Polizeichef eben auch sozusagen wirklich politisch eingreift und die Situation, die Stimmung dadurch ja kontrolliert. Das hat ja nichts damit zu tun, was Kelly jetzt wirklich gemacht hat oder nicht macht. Ne? Ja. Da merkt man, dass es jetzt schon weit über so einen kleinen Gangster-Konflikt hinausgewachsen ist mit so einer Aktion.
Ja. Und es geht weiter. Also auch er wird erstmal Probleme haben, überhaupt rauszufinden, wo Ned sein kann, sich überhaupt mal zu organisieren. Und bis es soweit ist, ist schon wieder die nächste Bank überfallen. Im Februar 1879, diesmal die Bank von Gerald Derry. Auch das läuft wieder ohne Gewalt oder fast ohne Gewalt ab. Es gelingt der Gang, 2300 Pfund zu erbeuten. Und auch hier wieder wird Ned Kelly was verfassen lassen. Und zwar nicht nur ein Brief, sondern wirklich ein politisches Manifest. Es ist 40 Seiten lang. Es ist das wichtigste Selbstzeugnis, das wir von Ned Kelly haben. Und er ist wieder von John Byron geschrieben worden. Und Kelly hatte dieses Dokument mit in die Bank auch genommen und das überreicht dem Bankangestellten mit der ausdrücklichen Bitte, das auch an die lokalen Zeitungsherausgeber weiterzuleiten, damit die das veröffentlichen können. Dieses Schreiben sollte aber nicht bei den Zeitungsverlegern, sondern letztlich bei der Polizei landen. Und wir müssen uns vorstellen, dass dieser Brief für uns als Historiker wahnsinnig spannend ist, weil er bis heute überliefert ist und dass eigentlich eine Art Rechtfertigung für sein Handeln ist.
Ja.
Also der Hintergrund dafür, dass er eben hier zum Outlaw geworden ist, den haben wir eigentlich schriftlich von ihm selbst.
Besser geht's nicht. Das ist authentisch. Und Victor, diese zweite, also dieses Manifest, das die Polizei erhält, werden sie das auch erst zurückbehalten oder gerät das irgendwie an die Öffentlichkeit?
Auch das gerät nicht an die Öffentlichkeit.
Interessant, ist ja sehr wichtig. Das würde ja sonst vielleicht sich der Polizei sicherlich noch mehr auf seine Seite ziehen oder wäre vielleicht eine Befürchtung.
Ja, richtig.
Deswegen behalten sie es.
Richtig, genau. Das wird der Grund sein. Und in ihm schildert jetzt Kelly in diesem Manifest, wie es zu dieser jahrelangen Verfolgung gekommen ist seiner Familie, was die Polizei und die Justiz damit zu tun hat. Und er beschuldigt jetzt auch den Constable, den Polizisten Fitzpatrick des Meineids, also die Person, die er angeblich angeschossen hat und weswegen er überhaupt jetzt zu diesem wirklich großen Verbrecher geworden ist in seiner Darstellung. Und er prangert eben Korruption an, Klassenjustiz, Polizeiwillkür. Das ist auch so der Moment, wo er so zum Robin Hood wird, muss man sagen. Vor allem dann, er wird ja zum Robin Hood, vor allem dann eben in der Retrospektive, als dann auch zum Beispiel dieses Dokument publik wird.
Und da ist er wahrscheinlich schon tot.
Ja. Und das endet mit ganz berühmten Worten, die da wären: I do not wish to give the order full force without giving timely warning, but I'm a widow's son, outlawed, and my orders must be obeyed. Und das ist wieder ein Satz, der ganz viel über sein Selbstbild aussagt. Also Sohn einer Witwe, ausgestoßen vom Staat, der nun selbst Regeln setzen will. Nach dem Banküberfall von Gerald Derry kehrt die Kelly Gang am 12. Februar 1879 in den Bezirk Greeter zurück. Und zu dieser Zeit kursieren immer noch ganz viele Sichtmeldungen oder falsche Sichtmeldungen. Es wird immer noch überall gesucht nach dieser Bande. Und ja, die Probleme sind weiter da, es gibt widersprüchliche Hinweise und die Polizei kommt einfach nicht voran. Die Belohnung wird immer weiter hochgesetzt, inzwischen sind es 8000 Pfund, aber trotz dieser enormen Summe, ja, passiert einfach nichts. Für die Kelly Gang bleibt aber weiter ein großes Problem, dass Ellen Kelly weiterhin in Haft ist. Also, dass die Mutter der beiden in Haft ist, der beiden Outlaws, und das wollen sie nicht weiter hinnehmen. Sie wollen selbst aktiv werden. Sie wollen jetzt also erstmal keine Banken mehr überfallen, nicht anderen verbrecherischen Tätigkeiten nachgehen, sondern jetzt ist das Ziel, irgendwie die Mutter aus dem Gefängnis zu holen. Und dafür haben sie sich zum Ziel gesetzt, wichtige Polizeioffiziere zu kidnappen, um sie dann eben im Austausch anzubieten, also Geiseln eigentlich.
Jetzt wird's wirklich ernst.
Der Kelly Gang kommt jetzt zu Ohren, dass ein Zug unterwegs ist mit Offizieren, die sich daran befinden. Also ein richtiger Polizeizug ist es unterwegs, weil jetzt die Polizei wirklich ganz aktiv nach denen sucht, mit Hare, der wirklich jetzt vorhat, sie zu stoppen. Und sie erfahren davon, dass dieser Zug in Richtung Glen Roven unterwegs ist. Und auch sie werden sich jetzt in Richtung Glen Roven begeben. Es ist ein Sonntagmorgen und werden versuchen, eben von dort aus ihren Plan in die Tat umzusetzen. Sie müssen natürlich früher dort sein. Das wird der Gang auch gelingen. Sie werden also zuerst in der Stadt sein und dann auch systematisch die Kontrolle über diesen Ort übernehmen, über Glen Roven. Die Arbeiter am Bahnhof und fast alle Bewohner werden jetzt zusammengetrieben und am Ende befinden sich rund 60 Menschen in ihrer Gewalt. Und zentraler Sammelpunkt ist das Jones Hotel, da sie von den Kellys als polizeinah und illoyal betrachtet wurden. Und wir müssen uns vorstellen, dass diese Situation ganz surreal ist, denn es wurde dort in diesem Hotel, es wurden Karten gespielt, es wurde im Hof Sport getrieben, später sogar ausgelassen getanzt. Ned Kelly soll sich unter ihnen offen bewegt und geplaudert und gescherzt haben. Also die Stimmung soll zeitweise irgendwie beinahe festlich gewesen sein.
Ja.
Also irgendwie so eine spielerische Stimmung, obwohl ja hier schon auch eigentlich 60 Menschen gefangen gehalten wurden, die aber teilweise vielleicht auch gar nicht so weit von Nellys Standpunkt entfernt waren und das, was er tat, sich eben gegen die Obrigkeit zu stellen, vielleicht gar nicht so schlecht fanden, muss man dazu sagen. Währenddessen alarmiert jetzt der Polizeichef Hare die Behörden in Melbourne und in der Nacht trifft dann die Verstärkung aus den umliegenden Städten ein. Am frühen Sonntagabend binden Ned und Joe Byrne dann den örtlichen Lehrer Thomas Curnow in ihren Plan ein. Der wird für den weiteren Verlauf noch ganz wichtig sein. Sie gehen fest davon aus, dass er ein Sympathisant ist von der Kenny Gang. Es scheint also erstmal alles nach Plan zu laufen, aber die Situation wird dann immer schwieriger, als Alkohol ins Spiel kommt. Denn die Caddy Gang, die trinkt jetzt gemeinsam mit den Festgehaltenen und diese festliche Stimmung führt dazu, dass die Konzentration jetzt weiter nachlässt in diesem Jones-Haus. Und dass die Entscheidungen dementsprechend auch nicht mehr ganz so klar sind, die sie jetzt machen. Dann trifft in diesem Moment die Nachricht ein, dass sich der Zug nähert. Und Curnow ist derjenige, der dann zum Zug eilt. Er soll ja seinen Auftrag erfüllen und die Polizei ganz gezielt in die Irre führen mit seiner vertrauenswürdigen Stellung als Lehrer. Und dann kann die Kelly Gang eben die Polizeioffiziere überraschen und gefangen nehmen.
Also alles hängt an ihm.
Aber Curnow verrät die Gang. Er war nämlich überhaupt kein Sympathisant, Freund von Ned. Er hatte es nur vorgegeben. Und er warnt jetzt die Offiziere und berichtet ihnen vom Aufenthalt Neds im Hotel der Jones. Und sagt ihnen auch, was sie vorhaben, nämlich sie zu überraschen und zu überwältigen. Und nach dieser Mitteilung, dass der Zug sich nähert und während Curnow sie jetzt verriet, legt jetzt die Caddy Gang ihre ganz berühmte Kleidung und Ausstattung an.
Ja, wie cool.
Und was ist das? Das ist eine Rüstung, David.
Ach.
Ja. Diese Rüstung war eigens für Glen Rowan gefertigt worden, sogar aus Pflugscharen, Eggenzinken, Eisenplatten und Ofenblech.
Mhm.
Jeder der vier trug eine eigene Garnitur von 40 bis 45 Kilogramm. Helm, Brust und Rücken und Schulterpanzer.
Wahnsinn.
Die Arme und Beine, das waren die einzigen Körperteile, David, die ungeschützt
waren. Die Achillesferse,
Richtig. Die wollen wir uns merken.
Okay, also das Blechbüchsenkommando steht bereit. Ich weiß nicht, gibt es so ein Kinderbuch, Don Blech heißt das und die Blechsoldaten. An die muss ich gerade denken.
Wie kommst du darauf?
Na, weil das ikonisch ist, habe ich gelesen. Und pass auf, Victor, die hatten eine Angriffstaktik. Das war so, dass sie sich die hatten wirklich so Blechbüchsen an und haben sie sich auf den Hügel gestellt und dann sind sie da runtergerollt. Und damit haben sie immer den Kampf gewonnen. Das war Don Blech. Und ich habe das Gefühl, dass auch in dieser Geschichte Don Blech jetzt auch zum Kampf antritt. Ich glaube, ich schätze von all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, haben das jetzt so 1% verstanden, was ich meine? Die anderen denken sich, können wir bitte weitermachen? Also ich wollte nur sagen, dass ich das trotz der schweren Situation mir sehr witzig vorstelle, wie die jetzt als wandelnde Blechbüchsen da warten. Wahrscheinlich ist es nicht besonders witzig, denn sie ja werden wahrscheinlich damit ja auch kämpfen wollen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gut sie geschützt sind im Zeitalter der Schusswaffen mit einer Blechbüchse.
Ja, das stimmt. Aber David, Ned trägt auch noch eine Seidenschärpe.
Dann
schützt ihn ja besser mit Goldfransen.
Plus 1 Verteidigung für ihn, ja.
Nee, das ist deshalb auch gar nicht so uninteressant, weil es eine Legende um ihn gibt, dass er, als er noch ein Schuljunge war, ein Kind vor dem Ertrinken gerettet hat.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen Teil seiner Legende als Robin Hood, als jemand, der armen Menschen, die in Not sind, hilft. Und der dankbare Vater, der soll ihm daraufhin diese Schärpe geschenkt haben und deshalb soll er sie bis zum Schluss getragen haben. Und zumindest Ned Kellys Rüstung, die gibt's noch zu sehen in der State Library of Victoria in Melbourne.
Gibt's auch Fotos von, glaube ich, kann das sein?
Ja, gibt's auch. Gibt's auch Fotos von, richtig. Und wir wollen aber jetzt direkt weitermachen mit der Belagerung.
Hm.
Denn daraufhin führt jetzt Dan Hare, der Polizeichef, der führt jetzt diesen überraschenden Angriff durch. Der war ja noch mit Verstärkung gekommen und die sind jetzt gemeinsam mit den Polizisten aus dem Zug am Jones Hotel und eröffnen dann das Feuer. Die Schießerei geht also los, es geht hin und her und wir müssen uns vorstellen, dass die Kelly Gang sich natürlich hinter den Fenstern verschanzt, immer wieder dann versucht zu schießen, sobald eben mal kurz Pause einkehrt, weil sie sind natürlich eindeutig in der Unterzahl. Kelly schießt also zurück, Ned Kelly in diesem Fall, aber dann in einem Moment der Unachtsamkeit, vielleicht weil er dann ja den falsche Bewegung macht, weil er vielleicht an der Tür steht auch, das ist nicht ganz klar, oder den Fuß rausstreckt, wird er genau da getroffen.
Tatsächlich.
Da jetzt wirklich etwa 30 Polizisten da sind, dauert es auch nicht lange, bis er an der nächsten verwundbaren Stelle getroffen wird, nämlich am Arm. Und er ist inzwischen schwer verletzt, zieht sich jetzt wieder zurück in das Hotel und überlegt jetzt wirklich selbst für sich, wie es weitergehen soll. Und währenddessen geht das Dauerfeuer der Polizei weiter. Und das auch, obwohl sich Frauen und Kinder in dem Gebäude befinden. Da sind ja auch Geister drin. Dann ruft Kelly von der Mitte des Hauses aus, weil er sich zurückgezogen hat, den Eingeschlossenen zu, die Lichter zu löschen und sich jetzt flach auf den Boden zu legen. Dan Kelly und Steve Hart, die verbarrikadieren jetzt notdürftig das Hotel. Sie versuchen irgendwie ihr Hotel, ihr Haus zu halten. Und Ned Kelly währenddessen, der merkt, dass er eigentlich mit seinen Verletzungen nicht mehr wirklich einsatzfähig ist. Und der zieht sich in den Busch zurück.
Oh, tatsächlich.
Ja. Währenddessen ist es jetzt so, dass die Zivilisten auch versuchen zu fliehen und jetzt auch ins Freie kommen. Später sagen sie aus, dass trotz klar erkennbarer Frauen und Kinder gezielt von der Polizei auf sie geschossen worden sei. Der Sohn des Hotelbesitzers, John Jones, der wurde auch getroffen und sogar tödlich. Er starb später an seinen Verletzungen in dieser Schießerei. Dann im Morgengrauen des 28. Juni 1880 kehrt Ned Kelly dann doch nochmal zurück. Noch immer in seiner Rüstung marschiert er jetzt aus dem Busch auf die Polizei zu und feuert seine Waffe. Die Kugeln der Polizei, die prallen jetzt an seiner Panzerung ab, David. Dann aber kniet sich ein Sergeant hin, zielt und trifft Kelly ins ungeschützte Bein. Und dieses Mal so, dass Kelly sich jetzt vor Schmerz winden muss und auch nicht mehr weiterschießen kann, weil er wahnsinnig viel Blut verliert. Die Polizei überwältigt ihn dann und dann ist Ned Kelly auch gefangen genommen. Etwa zur gleichen Zeit stirbt auch Joe Bine im Vorderzimmer des Hotels. Er stirbt an Blutverlust. Auch er kämpft lange, aber kann sich mit seiner Rüstung auch nicht ausreichend schützen. Denn Kelly und Steve Hart, die halten sich weiter im Hotel auf und nehmen weiter an dieser Schießerei teil. Vielleicht sind sie auch schon verletzt, vielleicht sind sie noch unversehrt. Sie versuchen sich jetzt mit Händen und Füßen zu wehren. Die Zivilisten, die hatten sich inzwischen retten können, die waren inzwischen aus dem Gebäude geflohen. Und da die Polizei nicht mehr so recht weiter weiß und dann Kelly und Steve Hart sich jetzt auch verschanzen in dem Haus, stecken sie das Hotel in Brand. Ein Zeuge, ein Geistlicher, der wird dann später das Gebäude, als es abgebrannt ist, betreten und die Leiche von Joan Bynes finden und auch die von Dan Kelly und Steve Hart. Und alles deutet darauf hin, dass sie nicht durch das Feuer umgekommen sind, sondern sich das Leben selbst genommen haben. Und mit dieser Schießerei in Glen Roman endet somit die Kelly Gang. Der schwer verwundete Ned Kelly, der wird zunächst nach Benalla gebracht und kurz darauf unter strenger Bewachung nach Melbourne überstellt. Und dort kommt er dann ins Krankenrevier des Gefängnisses. Nach Wochen der Genesung beginnt dann das Verfahren am 8. November 1880. Da steht also Ned Kelly vor Gericht und die Anklage lautet auf Mord, Bankraub und Pferdediebstahl. Barry spricht Ned Kelly schließlich schuldig, der Richter, und verhängt die Todesstrafe durch den Strang. Als der Richter das Urteil verliest und mit der Formel schließt, "May God have mercy on your soul", soll Kelly geantwortet haben, "I will meet you there". Am 11. November 1880, im Alter von nur 25 Jahren, wird Ned Kelly im Old Melbourne Gaol hingerichtet. Seine letzten überlieferten Worte sollen gewesen sein, "Such is life".
Okay.
Und das heißt, Richter Barry sei nur 12 Tage später, am 23. November, unerwartet gestorben. Zufall? Sodass er ihn relativ kurze Zeit später doch vielleicht im Himmel getroffen hat.
Das hat Stoff für Legenden, Victor.
Ja. Nach dem Ende der Belagerung wurden die Leichen von Dan Kelly, der gerade einmal 17 Jahre alt war, und Steve Hart den Angehörigen übergeben. In Greater wurden Dan Kelly und Steve Hart dann unter großer Anteilnahme beigesetzt. John Bine hingegen soll heimlich von der Polizei begraben worden sein. Ned Kellys Mutter Ellen Kelly überlebte ihren Sohn um viele Jahre. Sie starb am 27. März 1923 in Greater.
Oh,
Trotz zahlloser Anfragen verweigerte sie Zeit ihres Lebens Interviews. Und über ihre Kinder sprach sie öffentlich kaum. Auch einmal soll sie gesagt haben, "My boy Ned would have been a great general in the big war. Another Napoleon."
Den Ersten Weltkrieg meinen Sie, ne?
Der Erste Weltkrieg, der kurz vor ihrem Tod gewütet hatte, von 14 bis 18. Nach den Ereignissen von Glenrowan setzte die Regierung eine Royal Commission ein. Eine staatliche Untersuchungskommission, die das Vorgehen der Polizei, ihre Führungsfehler und die Eskalation rund um die Kelly Gang offiziell untersuchen sollte. Auslöser war massive öffentliche Kritik. 1881 nahm die Kommission ihre Arbeit auf und ihr Ergebnis war, die Polizeiarbeit im Nordosten Victorias war schlecht organisiert. Rivalisierende Befehlshaber behinderten sich gegenseitig und entscheidende Chancen zur frühen Festnahme der Kelly Gang wurden fahrlässig verpasst. Die Royal Commission bestätigt damit offiziell, dass der Konflikt um Ned Kelly nicht nur das Ergebnis krimineller Gewalt war, sondern auch einer jahrelangen Serie von Fehlentscheidungen, Machtkämpfen und Versagen innerhalb der Polizei. Und zum Schluss Constable Alexander Fitzpatrick, der Mann, dessen Aussage im April 1878 den Wendepunkt im Leben der Kellys markierte, wurde nur wenige Jahre nach Glenrowan aus dem Polizeidienst entlassen. Sein Vorgesetzter erklärte ihn für ungeeignet und auch vor der Royal Commission soll Fitzpatrick mehrfaches Fehlverhalten zugegeben haben. Ja, und damit, David, haben wir fast alle Punkte aufgelöst und sind fast am Ende der Geschichte angekommen. Nur ein Aspekt fehlt noch. Wir haben noch eine Frage, David.
Eine Frage.
Die Neddys, die Ned Kelly Awards, die seit 1996 verliehen werden, werden verliehen als australischer Literaturpreis sozusagen von der Crime Writers Association of Australia, der CWAA. Und sie zeichnet dabei im Vorjahr erschienene Romane australischer oder in Australien lebender Kriminalschriftsteller sowie Werke des True-Crime-Genres aus.
Nicht schlecht. Das ist ein ordentlicher Preis, über den ich mich freue. Nicht, weil ich ihn gewonnen habe, sondern weil ich die Frage richtig beantwortet habe. Und da habe ich 3 von 3 und lobe mich jetzt einfach selber. Habe ich toll gemacht.
Richtig stark, David. Zum Abschluss, Kelly bleibt bis heute eine umstrittene Figur. Für manche ist er ein kaltblütiger Mörder. Er tötete ja auch 3 Polizisten. Für andere gilt er als volkstümlicher Held und Symbol des Widerstands gegen die britische Obrigkeit. Also fast wie ein australischer Robin Hood. Über ihn und seine Bande gibt es mehr Bücher und Filme als über jede andere historische Figur Australiens. Sogar Mick Jagger und Heath Ledger spielten ihn in Verfilmungen. Und diese legendäre Figur, Ned Kelly. Das war die Geschichte zu ihm und hier sind wir jetzt am Ende.
Sehr schöne Zusammenfassung. Dann danke dir, Victor, für diese ziemlich dramatische Nacherzählung. Und ich fand sehr, sehr spannend. Ich habe das Gefühl, wir haben dadurch ein sehr gutes Bild bekommen, genau von diesem historischen Kontext, den wir so lieben, aber wirklich von dieser Zeit in Australien, weil man merkt wirklich, dass es eine Gesellschaft ist, die sich noch im Aufbau befindet, die davon lebt, dass man eigentlich einen gewissen Konsens herstellt, der hier aber ein ums andere Mal nicht zustande kommt, habe ich das Gefühl. Also eine relativ unsichere Justiz, die sehr viel von den Entscheidungen Einzelner abhängig ist, die nicht immer auf beiden Seiten, natürlich bei den Outlaws, aber auch beim Staat, bei der Justiz, nicht immer besonders wohlwollend einander gegenüber sind, die nicht neutral entscheidet, die Justiz, die ihre Vorurteile hat und die auch umsetzt. Und das Ganze zum Politikum, also man merkt ja, dass die ganze Gesellschaft beteiligt ist. Der Polizeichef lässt Leute einsperren, das Volk nimmt teil, unterstützt teilweise auch diese Outlaws, die selber aber blutrünstige Mörder sind. Und das alles dann auch noch bei einer Quellenlage, wo natürlich alle, die da beteiligt waren, auch ihren Senf dazugeben können. Also ganz eindrücklich, dass Australien, das hier in den 1870ern und 80ern irgendwie zu uns spricht, würde ich sagen. Fand ich sehr, sehr spannend. Und man kann natürlich sehr gut nachvollziehen, wie hier ein moderner Robin Hood auch geboren wurde.
Ja. Robin Hood oder, David, es gibt noch eine Person, mit der vielleicht sogar noch häufiger verglichen wird. Und wir haben auch schon eine Folge zu dieser Person gemacht.
Aha.
USA.
Ich hatte an Bonnie und Clyde gedacht eigentlich am ehesten. Aber warte, ich hab's, Victor. Billy the Kid.
Billy the
Natürlich
Kid.
Billy the Kid.
Wirklich eine Geschichte, die wahnsinnig viele Parallelen hat.
Das ist ja fast zeitgleich.
Das Alter, die Zwielichtigkeit bei der Justiz, er als Volksheld, ne? Er auch bei den Latinos, Billy the Kid.
Die schwierige Kindheit tatsächlich auch, ne? Und diese lokalen Konflikte, in die man reingezogen wird. Wahnsinn. Und Wilder Westen, wie gesagt, ich finde, das ist jetzt Wilder Westen Australien-Style gewesen. Ja, aber ich musste auch an Bonnie und Clyde denken, denn zu beiden haben wir natürlich auch eine Folge. Hier, wenn ihr mehr davon wollt, klare Empfehlung, Billy the Kid, Bonnie und Clyde, noch mehr Gangstergeschichten. Aber wenn ihr mehr zu dieser Geschichte wollt, Victor, dann haben wir für euch auch Empfehlung. Ist das so?
Ist so, ja. Da haben wir einmal von Peter Carey die wahre Geschichte von Ned Kelly und seiner Gang. Das ist tatsächlich auch als Roman deklariert, da muss man vorsichtig sein. Vor allem wird Ned Kelly da sehr stark romantisiert, aber trotzdem stecken auch sehr, sehr viele wichtige und gute Recherchen dahinter. Ansonsten gibt es von Keneally J.J. The Inner History of the Kelly Gang. Das ist aber ein ganz altes Dokument aus dem Jahr 1929.
Wow. Ja.
Aber auch das lohnt sich. Und dann vor allem, wer Quellen mag, wer einfach mal wirklich was im Original von unserem Held dieser Geschichte lesen möchte, geschrieben von Bynes, das Manifest oder diese Briefsammlung von Gerildery, kann ich auch sehr empfehlen, da einfach mal einen Blick reinzuwerfen. Ich werde das Transkript verlinken.
Das ist sehr gut. Da kann man direkt dorthin. Ist immer sehr empfehlenswert, selber nachlesen, nachvollziehen. Perfekt. Dann können wir zum Ende kommen und da bleibt uns gar nicht mehr so viel zu sagen und ich mache es deswegen auch kurz. Wenn euch das gefallen hat, dann solltet ihr natürlich uns unterstützen, wenn ihr das denn möchtet, noch mehr solche Folgen rauszuhauen und noch mehr solche Helden oder Anti-Helden nachzuerzählen in ihrer historischen Zeit und Wirkung. Und das könnt ihr zum Beispiel als Histogau Premium-Mitglieder tun für 5 € oder 10 €. Dafür bekommt ihr werbefrei den Content und noch einigen Zusatzcontent und so einiges mehr. Unterstützt uns natürlich, wie ihr es auch tut, wenn ihr uns bewertet. Darüber freuen wir uns oder mit uns Kontakt aufnehmt. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website histogau.de oder einfach in den Shownotes unter dieser Folge. Und wir danken natürlich auch unseren 2 Mitarbeiterinnen, die sehr geholfen haben bei allem, was wir machen, uns immer sehr unterstützen. Das sind Sophie in der Instagram-Geschichte und bei allen Social Media und Planungen und Konzepten und Doro auch, die überall mitwerkelt und uns auch in der Redaktion unterstützt. Immer danke an die beiden. Und dann ist es auch schon soweit, Victor, dass wir die nächste Folge ankündigen können. Da wird es in eine ganz andere Epoche gehen. So viel verrate ich mal. Und es sind auch nur 7 Tage, bis es schon wieder weitergeht, nämlich am nächsten Montag. Das klingt doch gut, denke ich. Und bis dahin, bleibt gesund und munter und wir hören uns bald wieder.
Ja, bis dann.
Ciao.
Tschüss.